Die Abschnitte 18 bis 20 des 3. Mose zeichnen das Bild einer Gemeinde, die nicht nur religiöse Rituale pflegt, sondern einen Lebenswandel trägt, der Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Zwischen Verordnungen, Strafen und praktischen Geboten wird deutlich, Gottes Anspruch zielt auf eine innere Erneuerung und auf reine Gemeinschaft, wo beides fehlt, verliert das Volk sein Recht auf den Segen des Landes. Die Folgefragen sind dringlich: Was heißt es konkret, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen? Und wie wirkt sich das auf unser Zusammensein als Leib Christi aus? Den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Die Schrift zeichnet ein klares Bild: Der Gläubige ist aufgerufen, etwas abzulegen, das nicht nur schlecht, sondern zerstörerisch ist. In Epheser 4,22 heißt es, dass ihr im Blick auf euren früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegt, der nach den Begierden des Betrugs verdorben wird, ein Bild für die dem Fleisch überlassene Lebensweise, deren Muster und Gewohnheiten den Geist ersticken. Die Beobachtung ist einfach und unbequem: Wandel und Gesinnung korrespondieren. Solange das Innere vom alten Menschen beherrscht wird, bleibt auch das äußere Leben von Konflikten, Selbstsucht und geistlicher Trägheit geprägt. Bei den Kanaanitern bedeutete den alten Menschen ausziehen, während ein Leben in der Heiligkeit Gottes den neuen Menschen anziehen bedeutete. Die Deutung dieses Auftrags führt weiter: Der Befehl ist kein abstraktes Moralprogramm, sondern eine Einladung, das Werk Christi in uns Wirklichkeit werden zu lassen. Epheser 4,24 ergänzt und verheißt, und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wirklichkeit. Dieser neue Mensch ist nicht eine bessere Ethik allein, sondern das konkrete Leben Christi, das in uns eingekleidet wird und unseren Umgang mit anderen formt. In einer Gemeinde, in der der alte Mensch abgenommen und der neue Mensch angezogen wird, entstehen natürliche Bande der Einheit, Versöhnung und ein gemeinsames Zeugnis, das von Gottes Wirklichkeit spricht. So endet die Betrachtung nicht bloß in Analyse, sondern in der tröstlichen Gewissheit, dass Gott die nötige Verwandlung schenkt, eine Verwandlung, die das Gemeindeleben aufrichtet und erneuert. Dass ihr im Blick auf euren früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegt, der nach den Begierden des Betrugs verdorben wird. Und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wirklichkeit. Es ist tröstlich zu bedenken, dass das Ablegen des Alten und das Anziehen des Neuen kein höchstpersönlicher Selbstakt bleibt, sondern die Gemeinschaft prägt. Wer die Hoffnung auf die Wirksamkeit Christi in sich bewahrt, erlebt, wie schrittweise Gesinnung und Umgang übereinstimmen und wie Gemeinschaft dadurch Heilung und Kraft gewinnt. Gemeinschaft als Frucht des Friedensopfers. Die Opferordnung des Alten Testaments führt uns in ein biblisches Gefüge, in dem Versöhnung und Gemeinschaft miteinander verbunden sind. Die Sühnehandlungen, Sünd-, Übertretungs-, Brand- und Speisopfer, kulminieren im Friedensopfer, aus ihnen entspringt das Erlebnis, wieder Frieden mit Gott und mit dem Volk Gottes zu haben. Betrachtet man die Detailvorschriften, so wird deutlich, dass es Gott nicht um stumpfe Rituale geht, sondern um eine lebendige, gegenwärtige Erfahrung: Das Mahl muss frisch sein, das Opfer passend und das Herz rein. An dieser Frische hängt die Fähigkeit, echt miteinander zu teilen. Wir haben gesehen, dass die Sühne in 3. Mose 16 4 der 5 grundlegenden Opfer umfasste: das Sündopfer, das Übertretungsopfer, das Brandopfer und das Speisopfer. Diese 4 Opfer münden im Friedensopfer, das heißt, als Ergebnis genießen wir Frieden mit Gott und mit dem Volk Gottes. Der 1. Korintherbrief zeigt die Konsequenzen: Wenn diese Frische fehlt, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrenmahl zu essen. Diese ernüchternde Feststellung deckt auf, wie leicht Gemeinschaft entstellt wird, wenn Unversöhntes, Vorrechte und Selbstsucht das gemeinsame Mahl dominieren. Die Deutung ist klar: Das Abendmahl lebt von der Realität der Versöhnung, ist diese nicht gegeben, bleibt der äußere Ritus leer. Daraus folgt für die Gemeinde nicht ein juristisches Maßnehmen, sondern die Einladung, die versöhnende Wirklichkeit Christi so zu genießen, dass Gemeinschaft frisch, ehrlich und wiederherstellend bleibt. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrenmahl zu essen. Das biblische Bild vom Friedensopfer ruft zu einer Haltung des Genießens und Wahrnehmens auf: Die Gemeinschaft wächst, wenn die Versöhnung innerlich erlebt und äußerlich sichtbar wird. In dieser Sicht wird das gemeinsame Mahl zu einem stetigen Atemzug der Gemeinde, der sowohl Heilung als auch Zeugnis schenkt. Keine Vermengung, Reinheit von Leben, Wort und Werk. Das Gebot gegen Vermengung in 3. Mose führt uns in eine bildhafte, aber äußerst praktische Seelsorge. Ihr sollt euer Vieh nicht mit Vieh einer anderen Art verpaaren, euer Feld nicht mit zwei verschiedenen Samenarten bestellen und kein Kleidungsstück tragen, das aus zwei miteinander vermischten Stoffen besteht. Diese drei Bilder, Tierzucht, Aussaat, Gewand, sprechen von Bereichen, in denen Identität, Ursprung und Wirksamkeit bewahrt bleiben müssen. Betrachtet man die Bibelgeschichte, erkennt man, dass Gottes Sorge für sein Volk auch die Bewahrung einer inneren Konsequenz meint. Werden Grenzen der Heiligkeit aufgehoben, verflachen sowohl Leben als auch Zeugnis. Haltet meine Satzungen, ihr sollt euer Vieh nicht mit Vieh einer anderen Art verpaaren, euer Feld nicht mit zwei verschiedenen Samenarten bestellen und kein Kleidungsstück tragen, das aus zwei miteinander vermischten Stoffen besteht. Die Deutung geht weiter, wenn man den Zusammenhang mit der Ankündigung des Landes als Prüfstein sieht. Gott warnt, dass ein Land seine Bewohner ausspeien kann, wenn sie in Unangemessenheit verharren. In 3. Mose Kapitel 20 Vers 22 heißt es denn auch, und ihr sollt all meine Ordnungen und all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch bringe, darin zu wohnen. In dieser Perspektive ist Vermengung nicht nur ästhetisch bedenklich, sondern existenziell gefährlich. Christus, der unser guter Besitz und Wohnort ist, duldet keine dauerhafte Hybridhaltung, die sein Leben verunreinigt. Die Konsequenz für die Gemeinde ist ein aufmerksames Bewahren von Reinheit in Leben, Wort und Werk, nicht aus legalistischer Angst, sondern aus Liebe zur Heiligkeit Gottes und zum gemeinsamen Zeugnis. Ihr sollt euer Vieh nicht miteinander verpaaren, euer Feld nicht mit zwei verschiedenen Samenarten bestellen und kein Kleidungsstück tragen, das aus zwei miteinander vermischten Stoffen besteht. Und ihr sollt all meine Ordnungen und all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch bringe, darin zu wohnen. Die biblische Warnung vor Vermischung lädt zu einer ehrlichen Prüfung ein, wie weit Herzenshingabe, Verständnis des Wortes und äußeres Handeln zusammenwirken. In der Achtung vor Gottes Ordnung liegt ein befreiendes Ziel, die Gemeinde bleibt ein klarer Ort, an dem Gottes Charakter sichtbar und sein Besitz bewahrt wird. Herr, wir danken dir dafür, dass du durch Christus sowohl das Gericht über das alte als auch das neue Leben schenkst. Bewahre uns vor jeder Vermischung, die unser Zeugnis trübt, und erneuere in uns die Sehnsucht nach einer frischen, heiligen Gemeinschaft, die von deiner Gnade lebt. Möge dein Geist uns innerlich verändern, dass wir den alten Menschen loslassen und in der Freude des neuen Menschen stehen dürfen. In dieser Treue bewahre und segne du deine Gemeinde. Amen.